Ja, herzlich willkommen bei Radio Enlighten Next. Mein Name ist Tom Steininger und ich freue mich sehr, heute zu einem besonderen Jubiläum auch einen besonderen Studiogast per Telefon zugeschaltet zu haben. Herr Bodo von Plato, ich nehme an, dass Sie in der Leitung sind.
Genau so ist es. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, Sie aus Dornach zugeschaltet zu haben. Der Anlass unseres Gesprächs ist der 150. Jahrestag der Geburt von Rudolf Steiner. Ein Termin, der mittlerweile ja eine ganz erstaunliche Medienöffentlichkeit gefunden hat. Herr Bodo von Plato, Sie sind Mitglied des Vorstands der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft, eben mit Sitz im Goetheanum in Dornach. Und wir dachten, heute ein Gespräch mit Ihnen zu führen über die Aktualität Rudolf Steiners, aber auch ganz besonders mit dem Blick auf den spirituellen Kern der Anthroposophie und des Impulses, den Rudolf Steiner ins Leben gesetzt hat, weil, wie wir ja aus den Medienberichten der letzten Wochen alle, die diese Berichte aufmerksam verfolgt haben, sehen, der Impuls, der von Steiner ausging, hat sich sehr, sehr, sehr breit gefächert, von Landwirtschaft über Heilkunde, über ethisches Banking. Man könnte einiges aufzählen. Ich möchte gar nicht so weit in die Tiefe gehen, weil ich glaube, der Teil ist dem interessierten Publikum sehr zugänglich. Die Frage an Sie, was denken Sie, ist der Kernimpuls von Steiner, der im 21. Jahrhundert noch oder vielleicht erst recht wichtig und zeitgemäß ist?
Ich habe natürlich auch diese Medienberichte und Fernsehen und was es sonst alles gab, einigermaßen verfolgen können. Und war auch erstmal erstaunt über die Breitenwirkung, dass es so viel, eigentlich unverhältnismäßig viel schien mir für die Wirkung der Anthroposophie, wie man sie heute wahrnehmen kann in der Öffentlichkeit. Das war unverhältnismäßig viel, aber interessant fand ich, ich möchte gerne damit beginnen, weil dann vielleicht deutlicher wird, wie ich Ihre Frage gerne verstehen möchte, dass die Früchte sozusagen der Anthroposophie, wie Sie schon erwähnt haben, Waldorfpädagogik, Landwirtschaft und so weiter, das wird eigentlich durchwegs mit Respekt oder Bewunderung oder begrüßend behandelt. Dann Steiner selbst, der Mensch, ist eigentlich doch relativ komisch. Und die Anthroposophie ist schräg, eigentlich an der Grenze zum Verrücktsein, jedenfalls nicht nachvollziehbar, als Erkenntnis schon gar nicht, als Glaube meinetwegen. Und das Schlimmste, was es gibt, sind eigentlich die Anthroposophen. Das ist ganz deutlich. Und das ist so die Reihe, die ich wahrnehme. Also hervorragende Produkte, merkwürdiger Mensch, der das erfunden hat. Das, woraus es erfunden worden ist, ist auf jeden Fall nicht nachvollziehbar. Und die aktiv sozusagen damit arbeiten, die kann man nicht ernst nehmen. Das ist so ein breiter Bogen, den ich, wenn ich mal über alles jetzt so schaue, es gibt natürlich überall Ausnahmen, aber das ist so der breite Bogen. Und ich finde, ein Kern ist darin, und das hat jetzt mit Ihrer Frage zu tun, solange gesagt wird, Steiner glaubt eben an eine geistige Welt und er glaubt auch an andere merkwürdige Sachen, ist das eigentlich auch noch zu respektieren. Wir leben in einer so toleranten Zeit, dass man eigentlich jeden Glauben respektieren kann und möchte. Und wenn Steiner ein Gläubiger ist, der eben an die geistige Welt in einer bestimmten Form glaubt und geistige Wesen und so weiter, dann kann man das lassen. Und dann kann daraus unter Umständen sogar eine interessante Pädagogik entstehen, wenn man darauf aufpasst, dass man die dahinterstehende Weltanschauung, die Anthroposophie, aus dem Ganzen möglichst weghält. Und genauso auch aus den Mohrrüben, die man biologisch-dynamisch anbaut, oder dem Krankenbett oder so weiter. Der Glaube oder Erkenntnis? Ich glaube, hier ist die entscheidende Frage. Gibt es eine Möglichkeit, geistige Dimensionen des Daseins auf anderen Wegen als dem des Glaubens zur Erfahrung zu bringen? Das ist, glaube ich, die entscheidende erste Frage. Und die entscheidende zweite Frage, die sich ebenso aus diesem Gesamtecho ergibt, ist eine Lebensorientierung, eine Lebenspraxis, eine zivilisatorische Praxis, eine Kulturpraxis aus dieser aus diesem anderen Verhältnis zur geistigen Welt, aus einem erkennenden Verhältnis zur geistigen Welt möglich. Ich fasse nochmal zusammen. Ich glaube, die Kernfragen, die für uns heute relevant sind und was sich auch zeigt an diesem Medienecho auf den 150. Geburtstag Steiners: Gibt es die Möglichkeit einer Erkenntnisform der geistigen Dimension des Daseins? Erstens. Und zweitens, gibt es eine Praxis- und Lebensorientierung, die konsequent daraus hervorgeht, die darauf zu beziehen ist?
Ich denke, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube, dass Sie wirklich auch den heiklen Punkt berührt haben mit dem Wort Erkenntnis versus Glauben. Und dass auch hier wirklich der Unterschied ist, dass Glauben ist zulässig, aber Erkenntnis einer geistigen Welt hat mit einem aufgeklärt materialistischen Selbstverständnis unserer Zeit große Schwierigkeiten. Und die große Schwierigkeit fängt erstens damit an, überhaupt zu verstehen, was meint man mit einer geistigen Welt. Ist das jetzt unsere psychologische Innenschau? Ist das etwas, was sich in Psychologie, vielleicht auch in Tiefenpsychologie, auflösen lässt? Oder meint es etwas ganz anderes? Und wie soll man sich vorstellen, dass hier etwas anderes als Glauben möglich ist? Und es wäre vielleicht ganz gut, wenn wir auch reinschauen, was ist denn Steiners Antwort drauf? Und warum ist diese Antwort aktuell?
Vielleicht können wir nochmal kurz versuchen nachzuzeichnen, wie es überhaupt dazu kam oder wie wir in eine Zivilisation gelangt sind oder eine Zivilisation begründet haben, die von der Prämisse ausgeht, dass es keinen Geist gibt. Denn da ist ja sozusagen schon der heikle Punkt, wenn es Glauben versus Erkenntnis geht des Geistes. Wieso kann es denn überhaupt einen Geist, wieso sollte es ihn überhaupt geben? Wir haben eine materielle Kultur geschaffen, die sich vollständig begnügt in der materiellen Daseinsform und in ihr gewisse psychologische Regungen noch vermutet oder einfach verorten muss. Die Ratio, und das war ja Ihr Hinweis auf die Aufklärung, die Ratio hat eigentlich dazu geführt, dass wir diese materielle Welt in einer Form beherrschen lernen, wie man das früher nicht beherrschen konnte. Und ich würde auch sagen, in großartiger Weise. Also ich würde mich immer scheuen vor einem Rückschritt hinter die Aufklärung zurück, sozusagen in präaufklärerische Zeiten. Grausige Vorstellung, wenn man wieder bei einem Zahnausreißer auf dem Marktplatz steht oder so, weil es keine Betäubungsmittel mehr gibt. Also furchtbarer Gedanke. Ich glaube, die Aufklärung mit der Ratio hat es erlaubt, dass wir eine Beherrschung der physisch-sinnlichen Welt unter die Finger bekommen, die zu ziemlichen Segnungen geführt hat. Warum ist das verbunden mit der Abschaffung des Geistes? Warum kann es da keinen Geist mehr geben? Und ich würde gerne da schon einen ersten Schritt machen, dass wir jetzt nicht nur in einen philosophischen Diskurs eintreten, sondern die Erfahrungsdimension ansprechen. Wann erfahre ich eigentlich etwas, was nicht sinnlich vermittelter Natur ist, was nicht in der materiellen Welt sozusagen sein Ganzes findet oder sein Korrelat hat, seine Befriedigung hat, was darüber hinausgeht? Beispielsweise der Begriff der Freiheit oder der Begriff der Liebe. Wir sehen Äußerungen, Erscheinungsformen der Liebe oder Erscheinungsformen der Freiheit. Wenn man sieht, wie Mandela lebt oder wie Martin Luther King gekämpft hat, dann merkt man, da geht es um Freiheit und gleichzeitig ist eine unendliche Liebe für die Menschheit drin. Oder wenn man Gandhi anschaut, oder man merkt das an den Äußerungen, aber Freiheit und Liebe als solche sieht man ja nicht. Das ist ein Konzept oder ein dem Innewohnendes. Und wenn man das jetzt begreift als eine psychologische Qualität, lässt man es gebunden an den einzelnen Menschen, der so handelt, oder es wird dann eigentlich eine Tugend oder ein Ethos oder eine Moralität, sowas. Wann ist das passiert in der Geschichte der Menschheit, dass man verloren hat den Zusammenhang mit einer unmittelbaren Erfahrung einer Liebewelt, die man dann durch einen solchen Menschen wie Gandhi oder wie wen man nehmen möchte, vermittelt findet? Aber dann ist es nur Vermittlung durch den Menschen. Heute ist der Mensch, der liebevoll handelt, das, was uns noch als letztes zugänglich ist, aber nicht mehr die Liebe selbst. Mhm. Und Da würde meine Frage ansetzen, meine Rückfrage, hat Steiner die Möglichkeit gegeben, oder wenn ja, wo, dass wir in die Dimension einer Liebewelt, einer Freiheitwelt und so weiter vorrücken. Dass man bemerkt, das ist eine Wirklichkeit, an der der Mensch teilhat. Mhm. Und nicht umgekehrt, dass es eine Qualität ist, die im Menschen wirkt. Liebe oder Freiheit. Können Sie damit was anfangen?
Ja, ja. Dieser direkte Zugang zu, ich würde es einmal aus einer anderen Sprache heraus formulieren, wenn sich die Aufklärung sehr um die Außenseite des Kosmos gekümmert hat und die Objekthaftigkeit der Außenseite dessen, was wir als Kosmos wahrnehmen, mit großem Erfolg untersucht und wissenschaftlich aufgeklärt hat, gab es ja gerade zur Zeit von Steiner hier eine große Kehrtwendung. Weil Zeitgenossen von Steiner waren ja eben Tiefenpsychologen wie Sigmund Freud, aber auch C.G. Jung. Und Sigmund Freud hat er in seinem eigenen Selbstverständnis sehr an dem damaligen wissenschaftlichen Bild versucht festzuhalten, zumindest in seiner frühen Phasen. C.G. Jung ist hier einen Schritt weitergegangen, ist auch in der allgemeinen Akzeptanz deswegen fraglicher als Freud, wobei Freud schon fraglich ist vom modernen Wissenschaftsverständnis aus, dem akzeptierten. Und Steiner scheint hier zumindest meiner Wahrnehmung nach noch einen Schritt weitergegangen zu sein. Und ich glaube, dass das, was Sie angesprochen haben, mit der direkten Wahrnehmung von geistigen Phänomenen wie Freiheit, wie Liebe, die eben nicht jetzt im Einzelindividuum begründet sind, sondern die eine Teilhabe, wenn ich es richtig verstehe, um was Allgemeinem sind.
Genau.
Ist das der Unterschied, den Sie hier setzen wollen?
Ja, ich würde gerne auch eingehen auf die Sache, die Sie vorschlagen mit Freud und Jung. Mhm. Ich habe nämlich den Eindruck, dass alle drei, Freud, Jung und Steiner, sie gehen im Grunde von der Problematik der einer sich selbst verstehenden Seele aus. Und bei Freud werden dann die Grundfragen, nachdem die Seele bestimmenden Einflüsse in den Leib verlagert. Aus dem Leib, aus dem Unbewussten, der die Leibestiefen sozusagen, das Unbewusste in den Leibestiefen, bringt etwas heraus und bestimmt die Seele. Bei Jung habe ich den Eindruck, dass er dieses die Seele bestimmende Prinzip in der Seele selbst verortet. Mhm. Während Steiner den umgekehrten Weg zu Freud eigentlich nimmt, dieselben Fragen hat nach den Gesetzen, Kräften, die Seele bestimmen, und tritt ein in die andere Richtung sozusagen, in den Geist. Und was heißt hier Geist? Ich glaube, das heißt in die konkreten Wesensbezüge. Das heißt, er sieht nicht nur Eigenschaften oder Kräfte, sondern er führt Kräfte, wie es auch unserer Erfahrung in der normalen physischen Welt entspricht, auf Wesen zurück. Wenn irgendwo was passiert, weiß ich, da muss jemand sein, der das macht. Mhm. Und wenn ich nur Kräfte sehe, dann kann ich zwar die Kräfte konstatieren, weiß man noch nicht, von wem die eigentlich kommen. Und da ist, glaube ich, der entscheidende Punkt im steinerschen Geistbegriff, dass Geist etwas ist, wo Wesen tätig sind. Wesen, die aber nicht in derselben Form sich offenbaren, wie wir das als Menschen zum Beispiel in einem physisch sichtbaren und tastbaren und wägbaren und so weiter Leib tun. Also Freud sucht sozusagen die Bestimmung der Seele im Leib, was auch so naheliegend ist, denn Leib und Seele hängen so eng zusammen. Und das liegt auch in unserem heutigen Erfahrungshorizont so nah. Und bei Jung, und deshalb ist er etwas weniger akzeptiert, glaube ich, oder etwas schwerer zugänglich, auch seine Schriften sind schwerer zugänglich, auch seine Form des Empirischen, des Experimentellen ist schwerer zugänglich. Und bei Steiner geht das nochmal einen Schritt weiter. Nicht nur die Seele in der Seele, sondern dass die Seele selbst wiederum teilt in einer vollkommen anderen Dimension, wie auf der einen Seite mit dem Leib, so auf der anderen Seite mit dem Geist. Und der Geist zeichnet sich aus wie der Leib durch Stoffe, so eher der Geist durch Wesen. Und jetzt werden wir den nächsten Punkt meines Erachtens, wie ist denn Erfahrung, nicht nur von Konzepten, von Begriffen, durch das Denken, wie die Liebe oder Freiheit, eine denkende Erfahrung, die auch fühlt und so weiter. Wie ist denn Wesen erfahrbar? Wo erleben wir Wesen? Wo bemerken wir Wesen? Und ich glaube, und das ist das Interessante an der Anthroposophie, fällt Ihnen das auch mit Ihrem Namen zusammen, Anthropos, der Mensch im Griechischen, dass wir die eminenteste und erste und wahrscheinlich auch doch immer größte Erfahrung mit Wesen an dem anderen Menschen und dann noch an dem eigenen Menschenwesen, dem, der man, das man selbst ist, macht. Also indem Sie mir als Mensch entgegentreten, nehme ich wahr, da ist ein Wesen, welches nicht meiner Berechenbarkeit unterliegt, und das ist anders als der Stein. Der unterliegt meiner Berechenbarkeit. Wenn ich den hochhalte und loslasse, dann fällt er runter und fliegt nicht nach oben. Das ist vollkommen klar. Wenn ich Ihnen etwas sage, so wie jetzt in unserem Gespräch, weiß ich noch nicht genau, wo Sie jetzt weitermachen werden, wenn ich jetzt gleich mit meinem Redefluss aufhöre. Das interessiert mich aber, wo Sie jetzt weitermachen. Geisteswesen. Und das Wesen tritt mir als erstes entgegen im anderen Menschen und zeichnet sich aus durch Unberechenbarkeit, durch Unsichtbarkeit. Ich kann auch immer nur Ihre Äußerungen mitkriegen. Jetzt in der Telefon- und Radiosituation sehe ich Sie ja nicht, aber wenn wir uns als Wesen tatsächlich begegnen, ist das meines Erachtens die erste und markanteste Geisterfahrung, die wir machen, wenn wir inkarniert in einem Leib sind. Und die kann uns sozusagen wie eine Hilfe sein, wie eine Ersterfahrung, um überhaupt das ganze Gebiet der Wesenserfahrung zu ernst zu nehmen oder abzuschreiten, uns dafür zu interessieren. Dann stellt man sich auf einmal vor, was gibt es denn noch für Wesen? Wie können die denn sein? Und was können die denn bewirken? Gibt es solche Wesen, von denen nur Liebe ausgeht, zum Beispiel, oder nur Freiheit?
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und wo ich gern ansetzen würde, weil Sie haben meines Erachtens auch sehr gut dargestellt, wo Sie den Unterschied sehen zu Menschen wie Freud oder Jung, wo Steiner hier wirklich von einer anderen Seite kommt. Und was meines Erachtens hier noch mit ins Bild hineingehört, ist, dass es hier auch andere traditionelle Ansätze einer geistigen Wissenschaft, um es mal als solchen Begriff zu nehmen, gibt, die auch in den letzten Jahrzehnten eine gewisse Popularität haben aus dem Osten. Ein Stichwort, also die vedantische und natürlich auch buddhistische Philosophie, die hier Ansätze haben. Es gibt hier ja auch einen sehr starken Berührungspunkt in der Zeit, wo Steiner auch Teil der theosophischen Gesellschaft war, die ja auch einen Berührungspunkt zu diesen östlichen Strängen hatte und hat. Und wenn man die Entwicklung, die geistige Entwicklung Europas anschaut, gibt es so mehrere Wellen einer spirituellen Renaissance. Eine war die Jahrhundertwende rund ums 1900, in der eben auch Steiner tätig war und die Theosophie auch ihre Blüte erlebt hatte. Eine zweite Welle kann man sicher mit den 60er und den folgenden Jahrzehnten ansetzen, wo ein neues Interesse an Spiritualitäten, auch an geistiger Wissenschaft, in zumindest in einer vergleichbaren Weise, wie Sie es versucht haben jetzt zu beschreiben, da ist. Sehr viel dieser Ansätze, auch diese Ansätze, die nicht nur einen rein gefühlsmäßigen Zugang haben, sondern auch einen verstehen wollenden Zugang haben, aus dem Osten, haben hier Ähnlichkeiten und doch sind sie anders.
Ja.
Da ist etwas, was Steiner genuin mit eben auch, ich würde sagen, der europäischen Geschichte verbindet und wo er hier einen anderen Schwerpunkt setzt, der ihn unterscheidet von traditionellen geistigen Wissenschaften, wie wir sie eben aus Indien kennen. Warum ist das so und warum ist das wichtig?
Und worin besteht das, können wir vielleicht auch nochmal fragen. Ich meine, den Unterschied zu anderen geistigen Orientierungen oder Lebenshaltungen oder auch Wissenschaften, dann müsste man natürlich immer die jeweils andere, der Buddhismus oder eine Vedanta-Philosophie oder so anschauen. Aber ich glaube, aus der Anthroposophie oder von Steiner selbst aus gesehen, würde ich gerne zu den beiden ersten Punkten, die wir in unserem Gespräch hatten, zurückkommen. Erstens, dass die Erkenntnisorientierung ein reflektiertes sich beziehen auf einen postaufklärerischen Denkvorgang oder Bewusstseinsvollzug bezieht. Und zweitens, diese hat nicht die Orientierung, sozusagen in eine rein geistige Welt zu entführen oder hineinzuleiten oder so, sondern in die Praxis und in die hiesige Lebensorientierung. Das scheint mir ein ganz markanter, jetzt gerade zum Beispiel im Gegensatz zum Buddhismus, wo ich eigentlich eine gewisse Haltung lerne, mit der ich die hiesige Welt in einer kontemplativen und ertragsamen Weise leben kann. Mhm. Aber es geht daraus nicht hervor, eine zivilisatorisch oder in den verschiedenen Berufs- und Kulturfeldern umbildenden gestalterischen Tätigkeit. Sondern ich glaube, dass der Buddhist, ich meine jetzt der praktizierende Buddhist, seinen jeweiligen Beruf oder seine tägliche Lebensaufgabe zweifellos, und da würde ich sagen, wie jeder religiös oder spirituell orientierte Mensch, vollständiger, achtsamer und so weiter aufgreifen und durchführen wird, aber unter Umständen doch bleibt in dem Vollzug, wie er seiner jeweiligen Zeit gehört. Mhm. In der Anthroposophie, glaube ich, und das ist das Markante, wie es ja auch die Lebensentwicklung Steiners zeigt, nimmt tatsächlich im späteren Leben die Umgestaltung, die fundamentale, die radikale, einen totalen Paradigmenwechsel voraussetzende Umgestaltung gerade der Lebensfelder ein. Das, und das scheint mir so tatsächlich zu dem Zentrum gehören, insofern ist es gar nicht so überraschend, dass gerade Demeter und Waldorf und so weiter jetzt in der öffentlichen Begutachtung so in den Vordergrund gerückt werden. Ich glaube tatsächlich, das ist das Großartige an der Anthroposophie, dass sie in den totalen Umbau der Lebensgestaltung reingeht. Und hier ist aber auch ein Problem. Das Problem liegt nämlich meines Erachtens daran, dass hier eine spirituelle Wissenschaft ausgearbeitet oder angelegt wird, die ein relativ hohes Komplexitätsniveau hat. Also wenn man nur mal, ich bin kein Arzt und habe aber trotzdem einige Fachkurse Steiners für Ärzte studiert und muss sagen, das ist unglaublich schwer, sich in diese Art des Denkens und Anschauens des Menschen einzuarbeiten. Ich habe selbst auch viele Jahre als Pädagoge gearbeitet, habe mich also mit diesem Feld intensiver auseinandergesetzt. Trotzdem muss ich sagen, diese Menschenkunde zu verstehen, dazu braucht es andere, fundamental andere Grundlagen. Die ganze Hermeneutik, die bei Steiner zugrunde liegt, ist eine andere als die, die wir im gewöhnlichen, wenn man das überhaupt so sagen kann, denn auch unsere Welt ist ja so plural geworden, aber die in einem gewöhnlichen Wirklichkeitsverständnis vorliegt. Und drittens, ich bin selbst ein Bauernjunge, ich komme aus einem landwirtschaftlichen Betrieb und kenne aber eine gewisse Beziehung zur Landwirtschaft und zu Tieren und diesen Sachen. Und das erste Mal auf so einem biologisch-dynamischen Hof, das erste Mal im landwirtschaftlichen Kurs Steiners gelesen, ich muss wirklich gestehen, eine unverständliche Welt. Der biologisch-dynamische Hof nicht so, weil da sieht man ja die Dinge und merkt, die Kühe sind einfach intakter und haben schönere Proportionen und die Moore beschmeckt einfach auch besser und so. Aber das, was dem zugrunde liegt, wer den landwirtschaftlichen Kurs liest, der wird das sofort merken. Das ist nicht so leicht. Dieses ganz andere Verständnis der Elemente, der Stoffe, der kosmischen Bezüge dieser Stoffe. Sie scheinen nämlich nicht aus der Luft gegriffen, das merkt man schon. Mhm. Aber ihr Zustandekommen bleibt mir zunächst einmal doch okkult. Und jetzt komme ich auf den Punkt, auf den ich zusteuern wollte. Gerade die Wirklichkeitsfrüchte, wenn man das so nennen will, in der uns hier normal zugänglichen Wirklichkeit der Mohrrüben und Kinder und so weiter, sind Sie noch da?
Ja.
Prima, es klickte nur so in meiner Leitung. In diese Sphäre der Wirklichkeit kommen wir aus einem vollkommen anderen Verständnis herein in der steinerschen Anschauung, als wir es gewöhnlich tun. Und das fasst sich in dem Satz zusammen, ich werde ihn gerne zweimal sagen, weil er ist eben wie dieser Zugang ein wenig schwierig oder anspruchsvoll. Steiner sagt nämlich, die erste Gestalt, in der die Wirklichkeit an das Ich herantritt, ist gar nicht die wahre, sondern die letzte, die das Ich aus derselben macht, ist erst die wahre. Das heißt, was wir als Wirklichkeit empfinden, dass da ein Baum ist oder dass da ein Mensch steht oder dass da eine Kuh ankommt, das ist gar nicht die wahre Gestalt der Wirklichkeit, sondern erst die, die das Ich aus diesem Herankommenden, die Gestalt, die das Ich aus der Wirklichkeit, die ich selbst also aus der Wirklichkeit forme, das ist die wahre. Also wenn man das mal nachdenkt, muss einem eigentlich sofort der Hut hochgehen, denn würde das heißen, dass das, was ich subjektiv aus der Welt mache, erst die wirklich objektive Welt ist. Und spätestens da würde jeder vernünftige, wissenschaftlich geschulte Mensch heute aus dem Fenster springen. Das ist aber der Fall, davon geht Steiner aus. Dieses Zitat, was ich Ihnen jetzt gerade sagte, die nicht die erste Gestalt, in der die Wirklichkeit an das Ich herantritt, sondern die letzte, die das Ich aus derselben macht, ist ein Zitat aus den epistemologischen, also erkenntniswissenschaftlichen Frühschriften Rudolf Steiner. Noch vor seinem Hauptwerk, der Philosophie der Freiheit, kommen diese Wirklichkeitsuntersuchungen. Und das scheint mir der entscheidende Punkt, auch der entscheidende Unterschied zu, sagen wir es jetzt mal im ganz pauschalen Sinne, traditionellen, spirituellen Weltauffassungen, die damit übrigens nichts an ihrem Wert verlieren. Also das wäre ein grobes Missverständnis einer dogmatisch verengten Anthroposophie, die verlieren überhaupt nichts an ihrem grandiosen Wert. Und ich kenne einige wunderbare praktizierende Buddhisten in der anthroposophischen Szene oder Tichnantan-Schüler. Und das gibt es da ja alles, wenn man mal genauer hinschaut. Trotzdem nochmal zu dem Punkt. Was ist denn das Wirklichkeitsverständnis? Und da, glaube ich, ist das Neue, dass Rudolf Steiner davon ausgeht, die Individualität, das frei gewordene Selbst des Menschen ist die eigentlich wirklichkeitsschaffende Instanz. Mithin, wir treten gar nicht ein in eine sowieso existierende geistige Welt, in die man sich durch Gebet oder Meditation oder so erhebt, sondern die geistige Welt wird überhaupt erst hervorgebracht, wie auch die Wirklichkeit, vom Menschen selbst. Und da, glaube ich, ist auch die große Zumutung, oder schwächer formuliert, die Herausforderung der Anthroposophie, dass da ein wirklichkeitsschöpferischer Gesichtspunkt eingenommen wird. Und das wiederum verändert dann natürlich die ganzen hermeneutischen Grundlagen oder so. Wenn man ein hermeneutisches Grundverständnis der Welt anlegen möchte, wo das Ich nicht mehr nur die Welt wahrnimmt, sondern sie auch hervorbringt, dann wird es natürlich, dann kommt eine andere Dimension zustande, scheint mir.
Nee, allein an diesem einen Satz könnten wir die nächste halbe Stunde ohne Schwierigkeiten füllen, weil ich glaube, dass da unheimlich viel drinnen liegt, den Satz überhaupt nachvollziehen zu können. Ja. Ich möchte gern an einem Punkt ansetzen, den Sie auch ganz am Schluss jetzt noch einmal mit reingebracht haben, mit der frei gewordenen Individualität. Ja. Und das auch in Verbindung bringen mit der Tatsache, dass Steiners Impuls, wie Sie es formuliert haben, ein postaufklärerischer Impuls ist. Ja. Und dieser postaufklärerische Impuls, der sich in meinem Verständnis sehr einfach mit diesem kantischen Verständnis der Befreiung aus der Unmündigkeit bezieht und der hier auch eben darauf verweist auf die Individualität und auf die Notwendigkeit der Individualität und ihrer Freiheit. Und das steht, so wie ich sie verstehe, auch sehr stark in Beziehung mit dieser Hiesigkeit.
Ja.
Weil diese
Hiesigkeit, das ist schön gesagt.
Diese Hiesigkeit, die ja eine radikale Weltbejahung ist. Und die vielleicht einer auch der grundlegendsten Unterschiede ist, gerade eines buddhistischen Impulses, weil der buddhistische Impuls vielleicht am stärksten diese Transzendenz betont.
Aber gleichzeitig nicht bei einer Weltverneinung, das ist ja das Zauberhafte am Buddhismus.
Absolut.
Eine Weltbejahung und trotzdem eine transzendente Orientierung,
ja.
Das unterscheidet und Anthroposophie hat eher die Hiesigkeit zum Ziel. Also da würde ich Ihnen ganz zustimmen, ja.
Und diese Hiesigkeit, die hat ja ein unheimlich kreatives Momentum. Und also von unserer Arbeit, von den Leuten Next, diese empfundene Nähe zum anthroposophischen Impuls hat mit dieser Hiesigkeit ja zu tun. Und auch mit der Konsequenz dieser gestalterischen Konsequenz der Hiesigkeit, dass es weltgestaltend ist, sowohl im Individuellen als auch im allgemeinen Kosmischen. Das heißt, hier kommt eine riesige evolutionäre Perspektive mit rein, dass hier ein gestaltendes Subjekt Welt gestaltet und dass ich als Individuum auch aufgerufen bin, diesen Gestaltungsprozess weiterzutragen. Und die ganzen Gestaltungsfelder, die Sie angesprochen haben, die Sie in der Anthroposophie so schön darstellen lassen, haben wahrscheinlich auch ihre Ursache in dieser Orientierung, weil es eben darum geht, aus diesem geistigen Impuls heraus Zukunft zu schaffen. Sehe ich das richtig?
Ja. Ich glaube, das ist auch für unsere gewohnte Lebens- und Denkstruktur, für unsere gewohnten innere Kultur, für alles das, was die Tradition, und sehr egal, ob in der abendländischen oder morgenländischen Kultur überliefert, ist das so merkwürdig und schwierig zusammenzukriegen, dass auf der einen Seite diese ganz dezidierte spirituelle Orientierung in der Anthroposophie vorliegt, aber gleichzeitig diese Orientierung auf die Hiesigkeit. Spirituelle Orientierung und Hiesigkeitsorientierung. Heißt das, dass die eigentliche geistige Welt hier auf und in der Erde, hier im Menschen stattfindet und gar nicht irgendwo jenseits? Mhm. Das würde heißen, die Anthroposophie, wenn dem so ist, wäre eigentlich ein Monismus, wäre eine, ginge aus von der, nicht von der Dualität der Welt, des Geistes und des Stoffes, sondern ginge aus, wenn wir nochmal zurückkommen wollen, auf Freud und Jung, die wir vorhin hatten, als die großen Paten sozusagen der Seelenentwicklung des 20. Jahrhunderts, dass wir, dass die Seele des Menschen berufen sei, sich ihrer geistigen sowie auch ihrer leiblichen Verwandtschaft oder Einbindung wirklich bewusst zu werden, dass die geistige Orientierung dazu führt, dass ich im Grunde mein leibliches Wesen erst wirklich lieben lerne und nicht etwa verdammen und umgekehrt, dass die Beziehung zu meinem leiblichen Wesen dazu führt, dass ich in gesunder Weise eine geistige Orientierung einnehmen kann. Und das würde meinem Verständnis des steinerschen Ansatzes unbedingt entsprechen und hat dann, wie Sie es eben beschrieben haben, eine sehr dezidiert zukünftige Note. Eine zukünftige Note, denn dieses geistig-schöpferische Prinzip ist damit irgendwo verbunden. Es leugnet aber auch nichts von unserer Vergangenheit, denn meine Leiblichkeit, die habe ich ja ganz offensichtlich aus meiner Vergangenheit. Also ich sehe es schon an meinen Eltern und an meinen sonstigen Vorfahren. Das kommt daher und viele seelische Gewohnheiten auch und die haben mich geprägt. Und also da kommen Zukunft und Vergangenheit zusammen in der Gegenwart der Seele. Die Seele selbst wächst irgendwie über sich hinaus, indem sie den Leib, in dem sie erscheint, liebt und sie ihn erweitert durch den Geist, der in ihr wirksam wird. Also so kommt mir dieses Konzept, wenn man das nochmal intellektuell so formulieren möchte, so kommt mir dieses Konzept der Übereinstimmung oder nein, besser noch Durchdringung von Spiritualität und Hiesigkeit vor. Und das ist, glaube ich, tatsächlich eine Originalität der Anthroposophie. Ich möchte aber gerne noch einmal kurz zurückkommen, was wir vorhin schon berührt haben, dass diese Originalität in keiner Weise dazu führen muss, andere spirituelle oder religiöse Wege auszuschließen oder für unbrauchbar zu halten. Das halt sehe ich eher als eine Fehlentwicklung an von Menschen, die vielleicht nur die Fähigkeit haben, eine bestimmte Orientierung einzunehmen und das nur können, wenn sie halt andere Auffassungen oder Praxis verneinen. Das liegt aber nicht in der Anthroposophie. Ich halte sie für einen außerordentlich integrativen Ansatz. Mhm. Gerade weil es nach der einen, so wie nach der anderen Seite, so weit offen ist.
Herzlichen Dank dafür. Wir konnten natürlich in dieser halben Stunde wirklich den Themenkomplex nicht mal wirklich anreißen, aber ich glaube, ein paar Skizzen sind uns doch gelungen. Ich möchte die zweite halbe Stunde wieder dafür verwenden, auch das Publikum, die Zuhörer hier in das Gespräch mit einzubinden und dazu noch einmal die Informationen, wie Sie sich in dieses Gespräch mit Bodo von Plato mit einbringen können. Die Telefonnummer wäre 001 219 509 8222. Ich sage sie nochmal, 001 219 509 8222. Der Zugangscode 52 95 00 gefolgt von der Raute-Taste. 52 95 00 gefolgt von der Raute-Taste. Diejenigen von Ihnen, die per Computer hier mit dabei sind und kein Telefon in der Nähe haben, es besteht wieder auch die Möglichkeit, sich per E-Mail hier mit einzubringen. Die E-Mail-Adresse, die hier bei uns im Studio ankommt, heißt radio@enlightennext.org. radio@enlightennext.org. Ich habe auch schon eine Frage per E-Mail hier erinnern, die ich gerne vorlesen möchte. Sie beinhaltet auch ein kürzeres Steiner-Zitat. Insofern werde ich das Ganze inklusive dem Zitat einfach vorlesen. Mhm. Die Frage lautet: Von Steiner habe ich folgendes Zitat in der Ausstellung des Kunstmuseums Wolfsburg gelesen. Zitat Anfang. Das ist dasjenige, was ich Ihnen sagen wollte, meine lieben Freunde, über die ganz andersartige Erfahrung, die wir haben, wenn wir in der geistigen Welt sind, als hier in der physischen. Wenn wir hier den Menschen so umstülpen könnten, dass wir sein Innerstes nach außen wenden würden, im Herzen innerlich anfassen und ihn so wie einen Handschuh umstülpen, dann bliebe er nicht ein solcher Mensch, wie er hier ist, dann vergrößerte er sich zu einem Universum. Zitat Ende. Und die Frage, die der Hörer hier dazu anschließt: Können Sie etwas zu Steiners Begriff der schöpferischen Umstülpung sagen?
Ja, wunderschön. Das sind eine der schönsten Zitate eigentlich. Ich dachte mal, wenn man sagt, von Steiner kommt ein Zitat, dann denke ich mir, es kommen so böse Zitate, wo er irgendwas über Rassismus gesagt hat oder so. Aber das ist jetzt eine der zauberhaftesten Zitate über die geistige Erfahrung selbst kommen, dass wir also diesen Umstülpungsvorgang, dass alles das, was meine Außenwelt hier ist, wenn ich außerhalb meiner schaue, im Grunde das Ich ist, welches die Innenwelt nach außen gekehrt hat. Und umgekehrt alles, was in meiner Innenwelt, in meiner seelischen, in meiner geistigen und so weiter Innenwelt vorgeht, dann zu meiner Außenwelt wird, wenn ich mich in der eigentlichen kosmischen Dimension befinde. Ich glaube, dass dieser Umstülpungsbegriff bei Rudolf Steiner darauf zurückgeht, dass die, was wir vorhin schon angedeutet haben in unserem Gespräch, dass eben die geistige Welt nicht eine andere Domäne ist als die sinnliche Welt, die physische Welt, sondern dass die beiden eins sind, sozusagen nur von unterschiedlichen Bewusstseinserfahrungen aus wahrgenommen werden. Und da, das kann man natürlich nur denken oder nur beschreiben, wenn man diesen Umstülpungsbegriff, dass man also einen Handschuh hat, wo man das Innere nach außen kehrt und das Äußere nach innen zieht, wenn man so eine Art Begriff bilden kann. Deshalb ist er in der Tat einer der Zentralbegriffe, dieser Umstülpungsbegriff der anthroposophischen Geisteswissenschaft, die der versucht, ihren Monismus, also diese einheitliche Welt, geistig, physisch, seelischer Natur, zu beschreiben. Danke sehr dem Hörer oder Leser für dieses Zitat.
Nee, auch herzlichen Dank von meiner Seite, weil es wirklich ein ganz außerordentlich schönes Zitat ist. Ich würde gerne hier auch noch eine Frage zustellen, die sich auch auf den letzten Teil dieses Zitats bezieht, den ich nochmal vorlesen mag.
Gerne.
Dann bliebe es nicht ein solcher Mensch, wie er hier ist, denn er vergrößerte er sich zu einem Universum.
Ja.
Und was ich hier höre, ist eine radikale Erweiterung dessen, was wir heute als Individualität hier angesprochen haben.
Ja.
Über weit das hinaus, was herkömmlich als Individualität verstanden wird. Und Steiner bringt hier wirklich selber auch das Universum als solches ins Spiel. Ist mit dieser Umstülpung auch eine Umstülpung meines Ich-Verständnisses gemeint?
Ich glaube schon. Das heißt, ihr Ich liegt dann nicht mehr sozusagen zentral in Ihnen, in Ihrem Leib, sondern das Ich befindet sich im Grunde in der Peripherie, die dadurch beschrieben wird, was Ihnen als Welt zugänglich, sichtbar, erfahrbar und so weiter ist. Ihr Ich ist eigentlich draußen. Mhm. Also nicht mehr ein zentrales Ich-Verständnis, sondern ein peripheres Ich-Verständnis. Was mir noch daran auffällt, an dieser Umstülpung und dem letzten Teil des Zitats, das Sie eben nochmal gelesen haben, dass damit auch verbunden ist, dass wir einen vollkommen anderen Begriff der Verantwortung prägen werden.
Mhm.
Denn wenn die Welt tatsächlich das Ich ist, dann würde es heißen, dass das, was ich tue, mache, denke, fühle und so weiter, mhm, dass das Welt ist, mithin ich bin für jeden meiner Gedanken, für jedes meiner Gefühle mindestens ebenso verantwortlich wie für jede meiner Taten. Dass ich für meine Taten verantwortlich bin, das lernen wir ja relativ rasch in unserer Welt. Aber dass ich auch für jedes Gefühl und jeden Gedanken zuständig bin, für seine Folgen über die Zeiten hinweg. Ich Aber das spürt man auch an diesem Gedanken.
Absolut.
Mich erinnert das an eine, als ich mit meiner Tochter über Schweizer Autobahnen, die sind ja besonders betonreich und Brücken oben und unten und so weiter, und wir fuhren an Basel vorbei. Und dann fragte meine kleine Tochter auf einmal, sag mal, ist das die Welt, die wie wir ist? Also ist diese Welt, die ich da sehe, voller Beton und so, bin das ich? Und ich musste einfach nur sagen, ja schon, das haben wir sozusagen gemacht. Wir Menschen sind im Moment so, dass wir diese Art Welt bauen und machen. Also sie hat als Kind noch irgendwie dieses Identitätsgefühl gehabt von der umgebenden Welt mit dem, was sie als Selbstempfinden hat. Und ich glaube, das kommt auf einer bewussten neuen Stufe für den Erwachsenen genau in diesem Zitat wieder vor. Diese Weltwirklichkeit und Ich-Wirklichkeit, die identisch miteinander sind.
Herzlichen Dank für diese Antwort. Ich habe vorher, wie ich die Telefonnummer durchgegeben habe, noch ein Detail vergessen, dass wir wie üblich unsere Telefonleitung auf Frage-Antwort-Modus geschaltet haben. Das heißt, dass Ihr Telefon im Erstzustand auf stumm geschaltet ist und sich mit der Stern-6-Tastenkombination, also Stern-6, lautschalten lässt und dann mit der Stern-6 wieder stumm schalten lässt. Das heißt, wenn Sie sich hier ins Gespräch direkt live einbringen wollen, Stern-6. Und ich freue mich sehr, falls wir den ersten Hörer oder die ersten Hörerin hier im Gespräch mit dabei haben. Ich weiß, dass zwischen dem Webstream und dem Telefon immer eine kurze Zeitverzögerung von ein paar Sekunden ist. Hoffe, dass es keine technische Schwierigkeit ist.
Muss ich das jetzt auch machen, Stern 6?
Nein, wir sind genau. Freigeschaltet.
Hallo, hier ist Andrea.
Hallo.
Also ich wollte mich ganz herzlich bedanken für ein wunderbares Gespräch, wobei ich sagen muss, ich muss äußerst konzentriert zuhören, weil es so tiefgründig ist und auch die Wortwahl, es ist ganz klasse zum Zuhören. Meine Frage ist, wenn ich das Experiment mache jetzt, dass ich sozusagen diese Welt nach außen stülpe und auf sie schaue, als Schöpfer, wenn ich das richtig verstanden habe, wo kommt denn dann der Impuls her, das Richtige zu tun für die Welt?
Das ist eine schöne Frage. Ich würde gerne eine Rückfrage stellen, nicht, dass Sie die beantworten müssen, aber ich glaube, die ist dieselbe Frage. Woher wissen Sie denn überhaupt, was richtig ist zu machen im Leben oder nicht? Woher wissen Sie, dass Sie dies tun und jenes auf keinen Fall tun werden? Ich glaube, da ist diese Instanz in uns, wo wir sehr genau wissen, was recht ist und was nicht recht ist. Also ich möchte gerne so weit gehen zu sagen, alle Moral, die wir von außen erfahren, durch unsere Erziehung, durch unsere Zivilisation und so weiter, die können wir uns in dem Moment schenken, wo wir diese Instanz in uns selber finden und Vertrauen da rein bekommen, dass wir im Grunde von jedem Moment an ganz genau wissen, was tunlich ist und was nicht tunlich ist. Jetzt benutze ich gerne wieder so ein altes Wort aus dem 19. Jahrhundert, tunlich. Also was sozusagen für die anderen auch brauchbar ist. Und genauso ist es auch mit diesem Umstülpen. Ich glaube, in dem Moment, wo ich an diesen Punkt komme, wird es wichtig, dass das Gewissen in mir, und damit meine ich jetzt, wie gesagt, keine normative Moral, die von anderen Leuten kommt oder irgendwelchen Gewohnheiten und Regeln und so weiter, sondern meine eigene Stimme des Gewissens, die mir sehr genau sagt, was recht ist und was nicht recht ist. Und stellen Sie sich mal vor, es würde einfach mehr und mehr Menschen geben, die auf diese Gewissensstimme wirklich hören und mit und aus ihr leben. Die Gesellschaft würde sich ziemlich rasch fundamental ändern.
Darf ich dann noch eine Frage stellen?
Gerne.
Weil ich finde das mit dem Vertrauen, das ist genau das, was in mir auch aufgetaucht ist, weil wenn wir die Welt betrachten, würde ich jetzt sagen, oh Gott, wir haben auch oft den Falschen vertraut.
Auf jeden Fall, ja.
Ab wann gibt es da eine Unterscheidung? Ab wann der Zeitpunkt gegeben ist, dass man sagen kann, jetzt kann ich dem vertrauen? Ist es messbar?
Ja, ich glaube, das ist messbar. Aber Sie wird vielleicht überraschen, woran das messbar ist. Es ist messbar in unserem Verhältnis zu dem anderen Menschen. Denn wir brauchen die anderen Menschen. Allein wäre ich hilflos verloren, wenn ich nicht meine Freunde und meine Familie und meine Arbeitskolleginnen und Kollegen oder meine Kinder, wie schon meine erwähnte Tochter, hätte, die mir vernünftige Fragen stellt oder komische Sachen, auf die sie mich aufmerksam machen. Oder also mein Gewissen wird sozusagen ernährt durch die Partnerschaftlichkeit mit den anderen Menschen. Ich glaube, die spielt eine entscheidende Rolle. Und dann werde ich immer irgendwo doch recht rasch merken, wie weit kann ich vertrauen auf das, was in dieser originären inneren Stimme des Gewissens kommt. Und wann ist im Grunde die Korrektur oder die Anregung oder die Orientierung, die ich durch den anderen erfahre, von entscheidender Bedeutung. Und das beste Moment dazu, das beste Labor dafür, ist eigentlich das Gespräch selbst. Man im Gespräch merkt, ja, Donnerwetter, da ist doch der andere jetzt eigentlich der mich orientiert und jetzt kehrt er sich ein bisschen um, jetzt orientiere ich ihn. Diese Partnerschaftlichkeit als statt eines Herrschaftsbegriffs. Ich möchte keine Herrschaft des Gewissens und keine Herrschaft der Moral, aber ich möchte gern die Partnerschaftlichkeit mit diesem Phänomen selbst, dem Gewissen, und auch mit dem anderen Menschen, in dem es ganz konkret mir sozusagen auch entgegentritt. Können Sie damit was anfangen?
Ja, kann ich. Und meine letzte Frage noch da im Anhang dazu, ist es dann, ob wir dann auf dem richtigen Weg sind, gemeinsam, weil es kann ja gemeinsam auch vielleicht von Bewusstseinsebene her noch nicht das ganz Reife sein. Ja. Aber kann man dann sagen, dass an den Früchten, die wir dann praktisch in die Materie bringen, jetzt erkannt werden,
messbar sind? Total einverstanden, genau.
Welchen Wert es hat.
Ja, würde ich genauso sagen. Man kann immer erst hinterher merken, ob etwas gut oder böse war. Ich kann die besten Intentionen haben und es geht doch nach hinten. Jetzt würde ich Ihnen vollständig zustimmen. An den Früchten letztendlich werden wir erkennen, was wertvoll war oder nicht.
Danke.
Herzlichen Dank auch. Und falls noch jemand sich hier mit ins Gespräch einbringen möchte, die Leitungen sind frei und mit Stern 6 können Sie Ihr Telefon freischalten.
Guten Abend.
Guten Abend.
Hallo. This is Eagle. Hope it's okay if I ask in English.
Please go ahead.
I think it's very wonderful to what you said before, like to make stronger the spirituality in life, and this is also how I feel, and I'm very happy for the Steiner education, because by this kind of education we are creating the future with more spiritual. And I was wondering, isn't it time to really prepare the young people to more spiritual life by teaching them how to meditate and how to be more connected to the ground of being? And I think it is the time, and I was wondering, what do you think?
Wenn ich ganz kurz die Frage übersetzen darf, zumindest den Schlussteil der Frage, der sich darauf bezogen hat, ob es heute nicht an der Zeit war, gerade die jungen Leuten darauf hinzuweisen oder zu erziehen, zu meditieren und sich auch auf den Urgrund des Seins einzulassen.
Ja, also ich habe die Frage auch so verstanden, ob das auch nicht für Kinder auch schon nötig wäre, auch in der Schule und so weiter.
I'm talking about older, about young people, like high school children, young people.
Also Schüler, Jugendliche.
Older ones, yeah.
Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, als ich selbst Lehrer in einer Oberstufe, also für Jugendliche ab 15, 16 Jahren war, dass es ganz selbstverständlich vorkommt, und zwar nicht nur auf Klassenreisen oder in den Pausen, sondern auch ganz selbstverständlich im Unterricht, dass man über geistige Praxis redet. Allein schon, wenn man über interessante Persönlichkeiten, ich war natürlich Geschichts- und Philosophielehrer, allein schon, wenn man über interessante Persönlichkeiten der Weltgeschichte redet, wenn man über Sokrates redet, über Platon, über die Propheten, man kann ja gar nicht anders, als über spirituelle Erfahrungen zu sprechen. Natürlich kommt man sofort in den Gesprächen, wie ist denn das mit dem Beten, und ist Beten was anderes als Meditieren, und ist Meditieren wiederum was anderes als Kontemplation, und ist Kontemplation was anderes als seelische Übung, und schon ist man mittendrin in dem Gespräch. Ich würde es sehr begrüßen, wenn wir das ganze Thema von Spiritualität und Meditation nicht als einen Sondersektor sozusagen, den man irgendwie extra behandeln muss, ansieht, sondern wie etwas, das im ganz normalen Leben täglich stattfindet, dass man mit Kindern ganz natürlicherweise betet und mit jungen Leuten ganz natürlicherweise in der Welt rumtollt und sich anguckt, wie die Steine und die Viecher und alles Mögliche ist. Und sobald das Denken beginnt, muss man diese Sachen diskutieren und auseinandernehmen und gucken. Und dann kommt der Übungsteil. So scheint mir der Fortgang sozusagen vom kleinen Kind bis zum jungen Erwachsenen. Und so war die alte Philosophie auch. Die alte Philosophie war immer Übung. Das war nicht nur abstraktes Denken. Und also ich würde es sehr unterstützen und begrüßen, wenn man diesen Aspekt in einen Unterricht stärker einbringt. Allerdings wird man sehr aufpassen müssen, dass das frei bleibt. Frei bleiben heißt, dass da keiner zu etwas gezwungen oder genötigt wird, was er eigentlich nicht möchte. Denn das spirituelle Erwachen muss meines Erachtens immer in die Selbstbestimmung des Individuums gestellt bleiben. Da wäre ich sozusagen ganz stark der Aufklärung treu oder so. Mhm.
Mhm. Herzlichen Dank.
Merci vielmals.
Wenn noch jemand in der Leitung ist, wäre jetzt noch eine Möglichkeit, eine Frage zu stellen oder sich in dem Gespräch zu beteiligen.
If I may just say, ich verstehe, dass die Freiheit ist so wichtig ist. Especially by spirituality, I think the young people need not only the freedom, but also they need to experiment and like we teach them other things. We don't ask them always if they want to be taught. They sit in the class and they experiment what the teacher is saying, and. I would love to be one time a teacher, and I think as a teacher I would deepen the experiment of mm-hmm. of everything through meditation.
Would you like to translate, Tom?
Wenn ich es richtig verstanden habe, hat sich die Frage darauf bezogen, dass es hier nicht nur um diese Freiheit dazu geht, diese Erfahrung zu machen, sondern darum, dass man als Lehrer die Schule auch dazu anhält, da mit zu experimentieren und hier auch das Wort reinzubringen, die Autorität des Lehrers mit reinbringt, um das zu ermöglichen.
Genau. Ich würde gerne zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist, ich glaube, ein Unterschied zwischen der physischen Welt hier und der geistigen Welt, die in ihrem letzten Grund ja eines sind, besteht doch darin, dass ich der physischen Welt gegenüber relativ autonom bin und ihr gegenüberstehe. Während in der geistigen Welt, da bin ich mit ihr eins. Ich bin das Selbst. Und ich glaube, da heraus entsteht das Ethos oder auch die größere Vorsicht gegenüber der Freiheitlichkeit, weil alles das, was in ein religiöses oder geistiges Gebiet hineingeht, wirkt viel unmittelbarer. Und deshalb würde ich es von mir aus an nicht erwachsene Menschen nicht unmittelbar heranbringen, was mit Spiritualität und spiritueller Orientierung zu tun hat. Aber, und das ist das Zweite, es wird meines Erachtens ganz von alleine wirken, dadurch, dass ich ein spirituelles Leben führe. Und damit lasse ich aber mein Gegenüber frei, das sozusagen aus mir abzulesen, was für ihn brauchbar ist und sinnvoll ist, was er sich sozusagen von mir nehmen will. Ich weiß noch genau, wie ich einen Lehrer hatte, von dem ich sofort sah, und das war anders als bei allen anderen Lehrern, ich wusste genau, dass er betet. Irgendwie habe ich das gespürt. Ich habe das Gebet selbst als Kind kennengelernt. Und als ich diesen Lehrer sah, dachte ich, der betet. Und eines Tages habe ich ihn auch gefragt, ob er eigentlich betet. Da sagte er selbstverständlich. Es hat mir einen tiefen Eindruck gemacht, dass er nie davon sprach, aber ich an seinem Wesen selbst ablesen konnte, die Folge sozusagen eines betenden Menschen. Ich glaube, es hat mich mehr beeindruckt, als wenn er mir hätte sagen wollen, ich soll mal beten oder so. Verstehen Sie, was ich meine? Ich habe so ein großes Vertrauen darin, dass mein spirituelles Leben eine immanente Wirkung haben wird, die aber die Freiheit des Gegenübers respektiert. Denn wenn ich darüber spreche oder sozusagen direkt dazu anleiten möchte, dann habe ich Sorgen um diese, ob ich da den Grad des Respekts vor dem anderen immer wirklich gut einzuhalten verstehe. Können Sie meine Sorge nachvollziehen?
Ja, ich verstehe. Merci.
Danke. Ich würde hier gerne auch noch eine Frage anschließen, die uns per E-Mail erreicht hat. Mhm. Und die E-Mail-Schreiberin schreibt hier: Ich bin sehr beeindruckt über die Weite und Tiefe von Steiners Arbeit und starken Prägung in Erziehung, Kunst und Philosophie zu sehen. Wie wird sich die Anthroposophie weiterentwickeln, zum Beispiel in Erziehung, auch in einer Zeit, die jetzt so technologisch geprägt ist? Wie sieht die Zukunft aus?
Tolle Frage.
Und darunter schreibt sie noch: Danke für ein tolles Gespräch.
Ja, das ist eine sehr schöne Frage, weil ich habe einerseits ein ganz großes Vertrauen in diese Zukunft und zugleich auch eine große Sorge. Meine Sorge ist, dass wir uns Lebensbedingungen schaffen durch die technisch-zivilisatorischen Gegebenheiten, die wir erfunden haben, die uns immer weniger die Möglichkeit geben, ein autonomes, spirituelles Leben zu führen. Einfach zum Beispiel durch die Akzeleration aller Vorgänge. Es wird alles so wahnsinnig schnell. Die Dinge verändern sich so schnell. Die Medien gehen furchtbar schnell. Die ganzen Kommunikationsabläufe gehen furchtbar schnell. Alles wird so schnell, dass ich im Grunde nicht mehr richtig hinterherkomme mit einer menschlichen Entwicklung. Und die geht nicht immer so schnell. Und die geht in Umwegen und mit Hindernissen und so weiter. Also das ist meine Sorge. Und am Beispiel der Zeit wollte ich das nur deutlich machen. Die Zeit verschwindet ja heute. Wir haben auf einmal alle keine Zeit mehr. Irgendjemand Komisches frisst die Zeit immer auf. Ja. Und dann ist sie weg. Das ist meine Sorge. Mein Vertrauen ist aber das, dass die Sehnsucht nach einem erfüllten, offenen, integrativen Leben, dass die ganz natürlich wächst in dem Maße, in dem unsere Welt immer entblößter und kälter oder entzauberter wird. Die Sehnsucht nach Mythos wird wachsen, je mehr die Welt entmythologisiert ist. Und dem wird man sich auch nicht entgegenstellen können. Und da wäre eben meine Hoffnung, dass die Anthroposophie sozusagen in ihrer ganzen Tiefe und Dimension schon in sehr naher Zukunft das Ghetto ihrer eigenen Gefangenschaft sozusagen in ein bisschen engen Auffassung verlassen kann. Und den tatsächlich in ihr liegenden individuellen Ansatz, dass jeder einzelne Mensch seinen spirituellen Weg geht und man aufhört, in Gruppen und Schulen und so weiter zu denken, dass das sehr bald immer mehr möglich wird. Also auch schon, wenn ich auf die letzten 10 Jahre gucke, hat sich doch gewaltig viel verändert. Und ich nehme auch die anthroposophische Welt zwar zum Teil immer noch als ein gewisses Ghetto wahr, aber ich muss sagen, die Grenzen werden immer perforierter und werden lockerer und durchlässiger. Und darauf habe ich ein relativ großes Vertrauen, dass also Anthroposophie schon eine Zukunft in dem Maße hat, in dem sie individuell, integrativ und weniger als Ghetto gelebt wird.
Herzlichen Dank. Ich würde da gerne auch noch eine Frage dazugeben, die auch ein weiterer E-Mail, die uns per E-Mail erreicht hat und die in einem gewissen Sinn noch eine Weiterführung der vorhergehenden Frage war. Die schlicht heißt: Wie sieht Steiner die Zukunft der Menschheit in der Evolution des Bewusstseins und der Welt bzw. der Kultur? Das heißt, wie schaut die große, in meinem eigenen Verständnis dieser Frage, wie schaut die große kulturelle Perspektive aus, wo wir hier als Menschheit hingehen?
Ja, ich würde sagen, ganz in die Hand des Menschen selbst gegeben. Das wäre meine einfache, aber umso komplexere oder herausfordernde Antwort. Ganz in die Hand des Menschen gelegt. Die Zukunft der Zivilisation, die Zukunft der Menschheit ist in die Hand des Menschen selbst gelegt. Und des Menschen, das heißt der Menschheit, so wie auch ich ganz persönlich, das wird da auch wieder identisch. Und daran habe ich Vertrauen. In dieses, dass wir selbstbestimmt auch zu selbst hervorbringen werden.
Herr von Platte, ich würde gern das als unser Schlusswort nehmen.
Gut.
Ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch und freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben.
Und danke vielmals für diese Gelegenheit, dass wir eine Stunde über diese steinerschen Perspektiven haben sprechen können. Vielen Dank, Herr Steininger.
Vielen Dank. Einen schönen guten Abend.
Ade.